Herzlich willkommen zu einem neuen Lake United Podcast. Mir gegenüber sitzt der Tommy.
Hallo.
Und heute geht es um ein spezielles Thema, und zwar ein bisschen ein romantisiertes Thema vielleicht auch. Und zwar ist es Kite-Lehrer werden. Wir wollen dir heute so ein bisschen zeigen, was sind die Vorteile, Nachteile, wie kann man Kite-Lehrer werden, was muss man dazu machen, braucht es dazu diese ganzen Ausbildungen, kann man das so einfach anfangen. Wie hat es bei dir begonnen, Tommy, eigentlich? Du bist ja noch gar nicht so lange Kite-Lehrer, oder?
Genau, ich bin seit 4 Jahren jetzt Kite-Lehrer, und sollen wir ganz vorne anfangen?
Nee, mittel vorne, probieren wir es mal.
Mittel vorne, okay. Ich habe meinen ersten Kite-Kurs 2019 gemacht im Sommer in Bodersdorf, und das hat mich dann gleich so begeistert und bin dann auf Lake United aufmerksam geworden. Und im Herbst 2019 hat Lake United auf Facebook ausgeschrieben, dass sie Leute suchen im Team, und ich habe gesagt, ja, ich hätte Bock, ich kann zwar noch nicht kiten, aber ich würde mir das gerne anschauen. Und dann bin ich mitgekommen auf ein Camp in Hamata, und da habe ich dann dieses Kite unterrichten, wie es bei den Camps abläuft, kennengelernt. Das hat mir voll taugt, und ich habe dann gleich drauf voll investiert, meine ganze Freizeit, dass ich meine Kite-Skills entwickle, und dann gleich einmal die Kite-Lehrer-Ausbildung mache, die offizielle.
Das heißt, du hast die Kite-Lehrer-Ausbildung gemacht, das weiß ich gar nicht.
Genau, das ist die VÖWS-Kite-Lehrer-Ausbildung. Mhm. Die war damals eine Woche geblockt, und ja, da kriegt man ein Grundrüstzeug mit, um bei einer Station, also für das ist, denke ich, ausgelegt, unterrichten zu können.
Mhm. Oh, VÖWS ist Verein Österreichischer Wassersportarten. Das ist so ein Unterverein vom VDWS für die deutschen ZuhörerInnen. Und der wird sozusagen anerkannt von dem. Aber für die Ausbildung, glaube ich, machen wir noch später, gehen wir da genauer drauf ein, was es da braucht. Was sind so, wir kriegen oft so irgendwie Mails, ja, sie würden gerne das Leben verändern, was anders machen. Ob wir Kite-Lehrer brauchen. Warum hattest du damals den Wunsch, Kite-Lehrer werden, oder was ist?
Bei mir kam der Wunsch vor allem aus meiner nicht erfüllenden Arbeit, die ich damals gemacht habe im Büro. Ich war Bauingenieur in einem Ingenieurbüro und bin den ganzen Tag vorm Laptop gesessen, und ich habe schon seit Kindheit an immer das Gefühl, ich bin gern draußen in der Natur, und das ist man halt, wenn man vorm Laptop sitzt, den ganzen Tag dann gar nicht. Und wir waren dann die Wochenenden und am Abend irgendwo rausgehen, dann zu wenig. Und es hat sich dann eben im Kitesurfen und mit Lake United eine Tür geöffnet, wo ich gesagt habe, das möchte ich mal anschauen. Deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin gerne mit Leuten miteinander, ich bringe gerne Leuten was bei, und mir taugt der Kitesport, und das kann ich da sehr gut verbinden.
Bei dir ist, glaube ich, so ein bisschen eine Sondersituation, oder? Es ist ja oft so, das Gras ist immer, ich glaube auch für viele Leute da draußen, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man im Bürojob ist, denkt man sich, boah, ich wäre so gern Kite-Lehrer, diese Freiheit, das Erleben. Wenn man Kite-Lehrer ist, denkt man sich, okay, boah, der Bürojob, das war schon schön, so jedes Monat das gleiche 13. 14. Gehalt, alles hin und her, safe. Wie war das bei dir?
Im Nachhinein betrachtet an Tagen, wo es wirklich viel schüttet und wo es saukalt ist, denke ich mal, im Büro Kaffee trinken war auch lässig, aber ich habe es im Nachhinein nie bereut, den Schritt gegangen zu sein, hauptberuflich Kite-Lehrer zu werden, weil man einfach so viel für sich selber lernt, man sich einfach so weiterentwickelt, und weil man einfach sau viele schöne Momente mit anderen Menschen sammelt, die einen keiner mehr nehmen kann. Und das ist für mich persönlich mehr wert, als ob ich jetzt ein paar Euro mehr am Konto habe.
Mhm. Auch schön. Und wie war bei dir so der Weg? Würdest du jetzt sagen, du bist ein sehr guter Kite-Lehrer, oder hast du irgendwann so diesen Moment gehabt, wo du merkst, so, boah, ich heißt eigentlich, kann ich das jetzt, oder?
So diesen einen Moment, jetzt kann ich es, habe ich eigentlich nie gehabt. Das war immer, Patrick und du, ihr habt mich da immer mitgenommen und ein bisschen auch gefordert und ins kalte Wasser gestoßen. Ich habe einfach, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und meiner Meinung nach ist das einfach sehr wichtig, dass man in einem halbwegs sicheren Rahmen Fehler macht und aus den Fehlern halt natürlich lernt, dass man sich schnell weiterentwickelt. Und es braucht die Leute dazu, die einen da reinpushen und einen zur richtigen Zeit das Richtige zutrauen. Aber man kann nicht alles vorherplanen und alles durchdenken. Man muss manchmal Situationen einfach erleben, damit man sicherer wird und dann mit einem gewissen Selbstvertrauen und dem richtigen technischen Know-how dazu, wird man dann ein guter Kite-Lehrer.
Mhm. Das ist ganz spannend, wie ich angefangen habe zu unterrichten, Kite-Lehrer. Ich war ein wahnsinnig schlechter Kite-Lehrer. Damals war ich 15, und da war es einfach nur als 15-Jähriger. Du hast sehr gut verdient damals, für einen 15-Jährigen. Und das war eigentlich einfach nur die Zeit absitzen, da ist nur um diese Zeit Ding gegangen. Und da war nie so am Anfang der Wunsch da, boah, ich will, dass der Schüler so weit wie möglich kommt, maximal Erfahrung sammelt, sondern einfach nur, ich möchte an dem Tag schnell das Geld verdienen, das man dann am Abend wieder beim Fortgehen ausgibt und eine schöne Surferlebenszeit hat.
Aber wo war dann der Punkt für dich, wo es dann Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, na, es ist eigentlich meine Berufung irgendwo und ich kann das eigentlich ganz gut und ich möchte das auch gut können und da besser werden oder der Beste werden? Hast du da irgendwann einmal sowas gedacht oder hat es sich irgendwie entwickelt?
Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Das war so ein Punkt, wie ich einfach, ich habe halt mehrere Saisonen dann so gemacht und irgendwann, das war einfach die Zeit, irgendwann ist dann dieser Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, die Neuen, was danach kommt, denen fehlt einfach so auch die Erfahrung, gell? Und jetzt habe ich einfach schon einfach durchs Tun so viel Erfahrung gesammelt, dass ich merke, hey, wenn ich das und das so und so sage, dann fahrt der, gell, oder die, oder dann macht die diesen Trick, lernt das. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann das, glaube ich, ziemlich gut und habe mich dann voll reingesteigert. Dann habe ich alle Lehrvideos angeschaut und wollte halt einfach jedes System, wie sage ich was, wann sage ich was, das durchdacht und überarbeitet. Und seitdem, wir schleifen seit 18 Jahren an diesem Schulungskonzept und feintunen das und geben das auch an unsere Kite-Coaches weiter.
Das heißt, was würdest du sagen, muss ein Kite-Coach aus deiner heutigen Sicht mitbringen, ein guter Kite-Coach, dass er entweder ein guter Kite-Coach wird oder ein guter Kite-Coach dann auch ist irgendwann?
Voll gute Frage. Einen guten Kite-Coach, wir arbeiten mit Menschen und das heißt, der muss einfach gut mit Menschen können, muss sich einfühlen können. Das, was man oft am meisten an Feedback zurückbekommt, ist diese Ruhe und Gelassenheit, dass man nicht irgendwie hudelt und Stress reinbringt und Hudeln für alle deutschen ZuhörerInnen ist, was ist Hudeln?
Stressen.
Stressen, genau. Einfach schnell reden, ganz schnell kurz Stress reinbringen. Ja. Sondern alles mit Ruhe erklären und das überträgt sich natürlich auch auf den, der lernt. Für das wird man halt oft gelobt. Das ist so dieses Ruhe reinbringen, weil wenn man lernt, hat man oft diesen Stress und das entspannt halt die ganze Situation. Oder wenn man merkt, bis der mir das selber beibringen will, ist ruhig, da ist überhaupt nichts gefährlich oder so, ich bin nicht in einer Notsituation, dann kommt das halt ganz anders rüber und ich habe viel mehr Zeit, dass ich mich auf Details konzentriere.
Und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Würdest du sagen, man muss ein super guter Kiter sein, um ein guter Kite-Coach zu sein? Weil das ist nämlich was mir gegenüber ein bisschen ein Wind entgegengeblasen hat, dass ich war jetzt am Anfang, wie ich die Kite-Lehrausbildung gemacht habe, nicht gleich der beste Kiter und bin ich immer noch nicht der beste Kiter, aber ich war halt mega motiviert, ein guter Kite-Lehrer zu werden. Und wie siehst du das? Muss man gut kiten können, um ein guter Kite-Lehrer zu sein?
Ich würde sagen, du sollst solide fahren können, sicher vor allem diesen Sweet Spot, wo du sozusagen fährst. Bei ganz wenig Wind oder viel Wind, diesen Sweet Spot solltest du sehr groß haben können. Du musst jetzt nicht Unhooked-Manöver oder Kite-Loops machen großartig, sondern du musst Leidenschaft für den Sport haben, sicher fahren können und Sprünge, würde ich halt auch sagen, sollten natürlich dabei sein, dass die gut ausschauen, dass das einfach ein Können vermittelt, weil das gibt dir dann Credibility und dann glaubt man dir auch mehr, was du sagst sozusagen. Wenn du jetzt sagst, haben wir auch alles gesehen, Kite-Lehrer, die selber noch schwer Höhe fahren können oder so, da tust du halt dann schwer, glaube ich, als Schüler, Schülerin einfach sagen, ja, von dem, das lasse ich mir das sagen, ob das der richtige Weg ist, würde man dann, glaube ich, ganze Zeit selber hinterfragen. Ja. Das heißt, du musst gut mit Leuten können, mit Menschen. Und du musst diesen Willen haben, besser zu werden und das jedes Mal, glaube ich. Ja. Und wie war das dann bei dir? Du warst sozusagen in deinem Berufsleben gefangen, unglücklich. Dann warst du Kite-Lehrer und dann hast du das Ganze, glaube ich, jetzt nochmal durchgespielt. Du bist dann vom Kite-Lehrer wieder ins normale Berufsleben und von diesem Berufsleben...
Genau, Berufsleben mit einem anderen Setting und zwar nicht mehr Vollzeit, sondern Teilzeit. Und das mache ich jetzt mittlerweile seit 6 Monate und ich merke aber, dass das war kurzfristig so ein bisschen von außen dieses Sicherheitsdenken, hey, du brauchst einen fixen Job, du bist jetzt schon in einem gewissen Alter. Fühle mich noch nicht so alt, aber bist in einem gewissen Alter. Das hört man halt von außen die Stimmen und genau, ich habe versucht, das in einem anderen Setting zu machen mit Teilzeit und nebenbei mehr Zeit zum Kite-Unterrichten und auch auf Kite-Camps mitfahren mit Lake United und da dabei sein. Merke aber, dass es einfach mich nicht erfüllt und es nicht ganz das ist, was ich mir für längere Zeit vorstellen kann. Und Man spürt sich dann eh selber, ob, wenn man so jetzt generell denkt, jetzt nicht nur Kite-Lehrer, sondern in einem beruflichen Kontext sich nicht wohlfühlt, ob das passt oder nicht. Genau. Und ja, jetzt man wird sehen, was die Zukunft bringt und wie es ausschaut, aber der Wunsch ist schon von meiner Seite da, wieder mehr mit Menschen zu arbeiten und draußen in der Natur vor allem. Das ist,
was ist das Schöne? Du sagst draußen in der Natur, was ist noch so? Was macht es aus, Kite-Lehrer sein? Warum wollen das so viele Leute?
Für mich persönlich, ich habe es eh schon vorher mal gesagt, ich bin sehr gerne in der Natur und es hat einfach die Sonnenuntergänge, wenn man irgendwann in Sizilien ist und egal ob man jetzt Anfänger ist oder ob man fortgeschritten ist, man arbeitet an seinen Zielen und als Kite-Lehrer halt mit den Leuten an ihren Zielen und kann ein Puzzlestück dazu beitragen, dass das Bild kompletter wird, jeden Tag ein paar Prozent mehr, und wenn man dann nach einem Tag, wo man Erfolge gefeiert hat oder wo man einfach einen Schritt weiterkommt, das fühlt sich ja nicht immer gleich alles nach Erfolg an, dann ist man einfach irgendwie mehr verbunden mit sich und kann auch Momente wie einen Sonnenuntergang einfach mehr genießen, und ich glaube, deswegen fühlen sich die Sonnenuntergänge in Urlaubsorten, wo man was erlebt, einfach nochmal ein bisschen intensiver an. Genau. Und das ist auch das Schöne, dieses Arbeiten mit Menschen, denen weiterhelfen und gemeinsam mit ihnen schöne Momente erleben. Es ist allein sind Sonnenuntergänge auch schön, aber in der Gruppe, wo 10 von 10 Leuten sagen, wow, das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang, das fühlt sich einfach dann nochmal schöner an. Und das ist, denke ich, die Quintessenz.
Heißt, bei mir ist so, ich habe so diese Selbstwirksamkeit, ist das, was mir voll taugt an dem Job, oder? Und das ist so, wenn du siehst, das hast du in ganz wenigen Jobs eigentlich, dass du wirklich eine Wirkung siehst von dem, was du machst. So der 0815-Job, da gehst du jetzt in der Früh hin und am Abend heim, und das hat recht wenig Unterschied jetzt gemacht, ob du da warst oder nicht, so ein bisschen, gell? Das sind sehr marginal. Und beim Kite-Lehrer macht es halt einen riesen Unterschied, ob du jetzt da bist oder nicht, gell? Und das sind Dinge, die keiner mehr nehmen kann dann. Wenn der jetzt die Backroll kann, dann kann er sie, oder? Und das heißt, durch dein Wirken sozusagen ist das geschaffen worden. Oder auch einfach die Gespräche danach, einfach wo man ein bisschen so life-changing merkt, dieses Herz, da ist, das geht eigentlich, würde es auch anders gehen, gell? Diese ganze Lebenseinstellung, nicht nur arbeiten und so. Und das hat halt auch einen Effekt, wo du denkst, boah, vielleicht hat dieser Funken jetzt irgendwas da bewirkt. Und das taugt mir. Und das habe ich bis jetzt, ich habe noch nicht viele andere Jobs gehabt, muss ich sagen.
Hast du schon mal in einer private Job gearbeitet?
Ja, es ist eher erschreckend. Ich habe, aber so Hilfsarbeiterjobs, so Studentenjobs habe ich viel gehabt. Das war Ding. In der Gastro war ich auch viel unterwegs. Oh ja, ich habe schon gearbeitet, auch richtig, ja. Aber da hat man halt nie das so gehabt. Bei der Gastro zum Beispiel, da gehst rein und arbeitest einfach, weil du am Abend schaust, dass du am meisten Trinkgeld hast und dann irgendwann um 6 in der Früh nach Hause gehst und dich ausschläfst, so, und viele andere Leute betrunken gemacht hast. Das ist... ja, wenig Purpose.
Alright, ich habe mir da ein paar Fragen aufgeschrieben, jetzt muss ich noch überlegen, wie ich formuliere, dass jetzt zu deiner Antwort passt. Wie war für dich dann, weil ich es jetzt so spannend finde in dem Setting, du warst Kite-Lehrer und bist dann immer besser geworden, und hast dann irgendwann gedacht, okay, als Kite-Lehrer kann ich jetzt nicht mehr erreichen, und warum hast du nicht zum Beispiel eine Station in Sansibar irgendwo aufgemacht und lebst dort ein schönes Leben, und warum hast du dich entschieden, eine Firma mit Patrick zu gründen, die Kite-Reisen anbietet und die auch dann jungen Kite-Coaches, die andere Leute auch einstellen, dass ihr das nicht nur zu zweit macht, sondern auch im Team macht?
Vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen überheblich. Es ist einfach, irgendwann hat man gemerkt sozusagen, heißt, man macht das so gut, man kann das nicht mehr nur für andere machen irgendwie. Diesen finanziellen Benefit auch, dass den einfach wer anderer abgreift. Und bei dort ist aber wieder egal, ob jetzt der Kite-Lehrer recht gut ist oder schlecht, sondern sozusagen der Besitzer von der Station oder wie auch immer, kriegt immer dasselbe. Und dann war einfach der Wunsch, das glaube ich war immer schon, seit ich 15, 16 habe ich immer raufgeschaut zu Stationsbesitzer und denke, boah, wie toll muss das sein. Und irgendwann haben wir dann halt gesagt, erst wir machen das selber. Und damals hat aber auch jeder gesagt, jeder hat vorgerechnet, wie man das dem Vater vorgestellt hat, oder jeden in der Kite sagt so, na, das kann nicht gehen. Die haben sich hingesetzt, das runtergerechnet, und am Zettel steht so, ja, es geht sich nicht aus. Und wir haben es aber trotzdem gemacht. Und das war halt, das würde ich auch jedem empfehlen, mach's trotzdem, weil es wird immer die Leute geben, die sagen, na, das funktioniert nicht, tu es nicht. die immer auf Safe spielen. Ja.
Und das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, über 5 Jahre her.
2018 haben wir gegründet, ja.
Genau, und was, wenn jetzt so, wenn Sie das Team vergrößern wollt und neue Kite-Lehrer dazu bringen wollt, auch bei Camps dabei zu sein, was ist so eure Motivation von dir und von Patrick? Was wollt ihr jungen Leuten, die im Team sind, mitgeben? Oder warum sagt ihr, hey, fahr mit uns? Was ist so dieses Ding, komm mit uns mit, sei bei uns dabei?
Boah, da muss man jetzt fast weit ausholen. Das eine ist das Technische vom Kite-Lehrer und das andere ist das Persönliche. Und ich glaube, viele wollen bei uns mitfahren oder dabei sein, weil es bei uns diesen Raum gibt, diese Toleranz, glaube ich, sprüht man aus, wo man sagt, erst man kann dort so sein, wie man ist, man wird akzeptiert. Aber trotzdem gibt es bei uns so ein Feeling, so ein Grundfeeling, was man ausstrahlt, dass man sagt, erst aber wir machen die beste Version. Du schau, dass du deine beste Version von dir selber wirst. Und diese Mischung, glaube ich, gibt es nicht so oft. Das ist so, warum, glaube ich, viele mitfahren wollen. Beim Technischen ist so, dass man Kite-Lehrer bei uns wird. Es wird ja ganz einfache Möglichkeiten geben. Es gibt so Kite-Vereine, nenne ich es mal. Das ist der VDWS und IKO. Das sind so große Organisationen, die Kite-Lehrer-Ausbildungen anbieten. Und da gibt es dann mehrere Module und dann ist man irgendwann fertig und dann gibt es so eine Datenbank und dort könntest du einfach reinschreiben, ich möchte einen Kite-Coach und dann bewerben sich dann nach der Reihe die Leute. Aber wir haben halt einfach gemerkt, das ist uns bei weitem zu wenig. Das ist einfach vom Technischen ist uns zu wenig, von der Einstellung und das sind einfach zwei verschiedene Systeme. Es gibt, glaube ich, Kite-Lehrer, die so bei Kite-Camps mitfahren, ist was anderes als der 0815 Job, 0815 ist jetzt ein bisschen runtergemacht, einfach der normale Job in einer Kite-Station, wo ich hinkomme und so ein bisschen mehr dieses Tagesgeschäft habe. Da kommt einer her, macht 2 Tage und fährt wieder heim. Und da braucht man einfach andere Sachen bei uns im Camp. Mhm. Diese Ausbildungen, du hast welche gemacht?
Ich habe die VÖWS gemacht und ich habe mich, irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre ganz spannend, auch vielleicht für internationale Anstellungen bei Kiteshows, und wenn man mal sagt, man hat jetzt einen Monat Zeit und geht mal auf Brasilien und es steht ja dann überall bei den Kitestationen IKO zertifiziert oder VDWS zertifiziert, und findest du, dass es, wenn ich jetzt Kite-Lehrer werden will, brauche ich diese Ausbildung unbedingt genauso strukturiert, wie es im VDWS ist oder bei IKO, damit ich irgendwo anders eine Arbeit finde, oder wofür ist das gut aus deiner Sicht?
Es ist gut, dass es gibt, aber es ist nicht zwingend notwendig. Unterm Strich ganz runtergebrochen, wenn man rauszoomt, sind das eigentlich, kann man sagen, es ist ein Verein deutscher Wassersportarten heißt das. Das heißt, du und ich könnten auch einen Verein gründen und das nennen Verein Kitesurf-Sportarten und könnten Lizenzen austeilen. Das heißt, vereinfacht gesagt, könnte man genau das selber machen. Natürlich haben die sich ganz viel damit beschäftigt, wie baut man dieses systematisch das Teil auf. Und ja, aber es ist trotzdem ein bisschen am Ende, alles was groß wird, kränkelt dann einfach ein bisschen. Zum einen ist es das zum Beispiel, die großen Lizenzaussteller, das wird dann irgendwann träge und behäbig, aber nicht aus einer bösen Absicht, sondern einfach, weil alles lange dauert, bis man irgendwas Neues umstellt. Zum Beispiel vom VDWS, die Starttechnik, die den Kite-Lehrern also beigebracht wird, IKO auch, finde ich zum Beispiel persönlich nicht gut, weil sie suggeriert eine Sicherheit, die aber gar nicht so da ist. Aber natürlich haben die auch ausprobiert und irgendwann sagen die dann, so und das machen wir jetzt und das tun wir in die Lehrbücher, aber das wird am Ende auch von einer Person dann einfach entschieden und dann wird das so beibehalten erstmal, weil man kann nicht alles alle 2 Wochen neu überdenken. Und wir haben selber ja auch, wir haben für den VÖWS ausgebildet, das ist der Unterverein vom VDWS, und haben dann halt auch irgendwann gemerkt, so, boah, das ist schon so ein bisschen, wie soll man sagen, da kriegt fast jeder so am Ende eine Lizenz. Da gibt es nur wenig, die wirklich durchfallen. Und wenn man dann so das Können gesehen hat und man probiert da so viel natürlich wie möglich machen, aber das ist halt einfach mal nach 7 Tagen vorbei. Und dann geht dieses Praktikum los und da wirst halt am Anfang wirklich, was man so mitkriegt, ist so ein bisschen Neo waschen und erstmal nur so mitgehen und so. Es ist schon gut, aber es ist einfach ein bisschen behäbig oder vielleicht kann man auch sagen veraltet so. ohne dass jetzt, ich möchte das nicht zerreden, heißt, es ist gut, dass es gibt, aber doch die Größe einfach ein bisschen behäbig, staubig vielleicht so auch.
Staubig ist ja, fühlt sich richtig an. Ich kann mich erinnern, wie ich damals bei der Kite-Lehrausbildung war. Es ist immer das Gefühl gehabt, dass es ist eine super gute Ausbildung, man macht auch viel Praxis und man hat ja auch die Prüfung dann mit Praxisschülern, das heißt, man ist da schon nah dran an dem, wie es dann wirklich ist. Aber man hat ja schon gewusst, irgendwie bei der Ausbildung, okay, der eine, der müsste echt ein langes Praktikum machen, damit ich jetzt als Stationleiter dem sagen würde, hey, du kannst jetzt mit Schülern mitgehen. Und da finde ich auch, dass das ein bisschen entstaubt gehört und ein bisschen modernisiert mit ein bisschen, ich würde nicht sagen mit mehr Drive, aber dass einfach die angehenden Kite-Lehrer ein bisschen mehr gefordert werden und ein bisschen eine höhere Hürde haben, bevor ich die jetzt in der Kite-Schule einstellen würde, würde ich sagen.
Und das ist auch, warum wir gesagt haben, wir müssen es uns schwer machen und einen ganz anderen Weg gehen. Und wir gesagt haben, okay, wir bilden unsere Kite-Lehrer von null auf selbst aus sozusagen. Und wir haben da, so hast du eben ja auch begonnen eigentlich bei uns, du hast am Anfang nicht mal wirklich Höhe fahren können, oder?
Genau, ich habe es dann im Zuge meiner ersten Kennenlernwoche, habe ich es gelernt und war gleich hin und weg. Und ja, es ist, wenn man dann begeistert ist, es geht ja dann auch schnell weiter, wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige, das taugt einem voll.
Das ist auch, was mir so taugt hat beim Flo zum Beispiel. Der Flo hat bei uns angefangen als Teilnehmer auf einem Snowkite-Camp in Italien am Reschensee und hat noch nie einen Kite zuvor in der Hand gehabt und hat dann einfach, dem hat so taugt und ist dann so schnell rangewachsen und ist so mit diesem Kiten, hat er sich infiziert, dass er einfach ganze Zeit nur das gemacht hat. Und dann im Herbst war er schon einfach so gut, dass er schon mitgearbeitet hat auf Camps. Und das ist so dieses Aushängeschild, dass es nicht um Jahre geht, sondern wie sehr du das willst. Und was schön war, der Flo hat uns dann ein Jahr begleitet und jetzt ist er nach Sylt gegangen. Und dort war halt so, hat er sich beworben, er hat keine Kite-Lehrer-Ausbildung, aber er hat gesagt, dass er bei uns gearbeitet hat und hat halt sofort diesen Job bekommen. Und das taugt man halt so, wenn das so ein bisschen wie so Hotelsacher ist. Wenn du beim Hotelsacher warst oder so, dann hast du diese Qualitätsmerkmale, die am Markt viel mehr wert sind als 7 Tage Ausbildung bei einem Verein. So.
Voll.
Genau, das heißt, ja. Was sind die Nachteile eigentlich eines Kite-Lehrers? Was ist die Schattenseite?
Für mich die Schattenseite, also das ist jetzt aus meiner persönlichen Sicht, ich tue mir schwer, wenn ich das 100. Mal Leuten erkläre, wie man Kite aufpumpt. Das ist halt etwas, wo man einfach drüber stehen muss. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht ganz so tolerant und geduldig mit Leuten, aber das ist was, das sind halt, also insgesamt wegen die schönen Sachen, die unter Anführungszeichen negativen Sachen auf und negativ ist jetzt vielleicht zu hart formuliert, aber wenn Leute sagen, na, schönen Urlaub beim Wohinfahren, es ist, für mich ist Kite-Lehrer sein, wenn ich wohin fahre, kein Urlaub. Man hat einen wunderschönen Arbeitsplatz, du bist irgendwo, wo andere Leute Urlaub machen, das stimmt schon. Aber es kann Kite-Lehrer sein, schon auch stressig sein, wenn du eine Gruppe von 5, 6 Leuten hast oder generell in einem Camp, wo 15 Teilnehmer sind und du fühlst dich ja verantwortlich für die Leute, weil es sind ja nicht alle Leute immer super, super sicher gleich unterwegs und man fühlt dann schon eine Verantwortung und eine Last auf den Schultern, dass da alles gut geht und man geht jetzt nicht einfach den ganzen Tag selber kiten, wenn ich 6, 7 Stunden am Wasser bin. Da bin ich am Wasser nicht, weil ich selber ganz etwas übe für mich, sondern weil ich schaue, dass es den Leuten gut geht und dass da jeder schnell kriegt, was er braucht. Und das körperliche Anstrengen, das ist das eine, aber es ist auch mental, kann es dann schon auch eine Challenge sein. Und da merke ich dann persönlich nach 2, 3 Wochen, dass dann einfach, also mein Fokus geht nach 3 Wochen Camps, brauche ich mal ein paar Tage Pause, weil man immer so ein bisschen auf Anschlag ist. Und man ist halt auch dauernd, vor allem wie es bei Camps ist, man ist halt auch fast dauernd verfügbar. Zum Beispiel in Dänemark, man lebt mit den Leuten zusammen, man isst in der Früh zusammen, man spielt noch einen Kiten am Abend eine Runde Tischtennis und trinkt ein Achterl Wein noch oder spielt Schach und ärgert sich, wenn man verloren hat. Aber man gibt halt sehr viel von sich selber und man braucht danach halt einfach ein bisschen mehr Pause. Und das ist anders bei einer Station zum Beispiel, da hast halt deine Schüler 2x2 Stunden am Tag oder 3x2 Stunden am Tag und am Abend sitzt mit deinen Kollegen zusammen und vielleicht auch noch mit den Schülern, aber du gehst dann nach Hause und machst die Tür hinter dir zu. Und das ist halt zum Beispiel bei League United, bei Camps jetzt das, was ein bisschen intensiver ist.
Mhm. der enge Kontakt mit den Leuten auch natürlich.
Das genau, es ist halt so, es ist das Schöne, dass man Leute kennenlernt und für sich selber was lernt und vielleicht ein anderen Leuten einen Impuls geben kann, sich weiterzuentwickeln oder Erkenntnisse zu bekommen über ihr eigenes Leben. Aber das ist halt auch, man gibt halt auch sehr viel und es gibt Leute, die sagen, die kriegen da richtig viel Energie dadurch und es gibt Leute, die sagen, das nimmt mir auch Energie und ich brauche dann einfach ein bisschen mehr Erholung danach dann zum Beispiel.
Schön. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der da draußen, der das hört gerade, den Wunsch hat, jetzt auch Kite-Lehrer zu machen, was würdest du dem raten?
Was würde ich dem
raten? Er hat einen total safen Job, ist alles safe.
Dann kommt es auf die Person drauf an, wie viel Risiko die Person bereit ist einzugehen. Und wenn man sagt, man möchte mal hineinschnuppern, möchte aber seinen Job nicht gleich kündigen, dann es gibt immer einen Weg, wenn einem das wichtig genug ist, dass man zum Beispiel mal Teilzeit anfängt und dann von Montag bis Sonntag arbeitet und dann von Freitag bis Sonntag am Strand ist und mal mithilft. Und dann sieht man eh, wenn sich das dann, man spürt dann eh, ob das für einen ist, ob das vielleicht dann nur ein Hobby ist, das man nebenbei macht oder ob es wirklich eine Berufung ist, wo man sein Geld hauptsächlich damit verdienen möchte. Und dann würde ich einfach mal klein anfangen. Man muss ja nicht gleich den Job kündigen, wenn das eine zu große Hürde ist, sondern einfach mal Stunden reduzieren und diese Stunden, die man da an Freizeit gewinnt, dann ins Kite-Lehrer-Dasein investieren, wenn man Kite-Lehrer werden möchte.
Voll. Also ich glaube auch, dass es keinen, wenn man jetzt die Zeit so vordrehen würde, wenn jemand die Entscheidung, dass er überlegt, Kite-Lehrer zu werden, seinen Job zu verlassen, kurz oder so, dass keiner nachher sagt, so, boah, das war die dümmste Entscheidung, was ich jemals gemacht habe. Ich hätte viel mehr arbeiten sollen, wenn du so mit 60 zurückblickst oder so. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ein Szenario, wo man sagt, na, ich hätte unbedingt noch mehr arbeiten sollen in dem Job, den ich nicht mag und das auf keinen Fall probieren soll. Es ist ja nicht unumgänglich. Das heißt, du kannst ja wie bei dir auch, man kann immer wieder zurück in den normalen Job. Das ist nicht ein Dead End, wo du jetzt schwarz-weiß entscheidest, sondern schau dir mal diesen anderen Lebensweg ein bisschen an und dann kannst du ja wieder was anderes suchen und schauen, vielleicht eine Mischung aus beiden oder sowas.
Genau, es ist ja nicht alles schwarz und weiß. Es gibt nicht nur entweder Vollzeitbüro bis ans Lebensende oder Vollzeit-Kite-Lehrer und nicht so viel verdienen, nicht so viel Sicherheit haben, weil gerade kein Wind ist und ich kriege keine Stunden zusammen, sondern es gibt so viele Menschen und so viele Lebenswege und man kann für sich selber den eigenen Lebensweg finden und man muss dazu sagen, auch ein Bürojob hat seine Vorteile und es kann ja sein, dass man dann draufkommt, hey, mir ist die Sicherheit voll wichtig oder ich habe schon Kinder oder eine Familie, wo ich mich auch finanziell drum kümmern möchte und das kann ich nicht loslassen, weil das brauche ich wirklich zum Leben. Dann gibt es auch eine Mischform, die man für sich selber rausfindet und da muss man halt einfach in sich selber hineinhorchen und schauen, was dann das Beste für einen ist, welches Konzept.
Was würdest du jetzt sagen von Alter? Wenn du sagst, okay, wenn das jetzt ein 55-Jähriger hört, ist es dann zu spät oder nicht? Oder?
Es ist nie zu spät, wenn der Wunsch aus dem Herzen kommt und man das Gefühl hat, das ist genau das Richtige. Das ist etwas, was mich erfüllt. Dann ist egal, wie alt man ist. Ich arbeite auch manchmal als Skilehrer und mein Chef in Bad Gastein, der ist gleich weit über 50 und der ist egal, ob der mit 17-jährigen Kindern oder mit Jugendlichen fährt oder mit Kindern, mit 10-jährigen, der hat oder mit älteren Leuten, mit 70, 80-jährigen, der hat bei jedem seine Begeisterung und da denke ich mir, der ist auch nicht so alt und der wird das machen, wahrscheinlich bis er weit in die Pension reingeht oder wo er schon in Pension gehen könnte, einfach weil man merkt, das ist seine Leidenschaft und das ist komplett egal, ob man 20, 30 oder 55 ist.
Cool. Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Also wenn du überlegst, sowas zu machen, dann tu es einfach. Einfach machen, oder?
Just do it.
Just do it. Schreib zu uns. Tschüss.
Tschüss.